Hören Sie Stern der Podcast. Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 16. Ausgekocht von Jochen Siemens und Johannes Röhrig. Aus Stern Nummer 17 vom 21.04.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Alfons Schubeck war einer der reichsten und bekanntesten TV-Köche Deutschlands. Doch er wollte immer mehr. So viel, dass er nun vor den Trümmern seiner Existenz steht. Schubecks handgelegte Rinderroulade in Soße mit Gewürzrotkohl und Butterkartoffeln kostet 5,29 Euro. Es gibt sie im Supermarkt. An dieser Roulade ist wahrscheinlich nichts handgelegt und wie auch immer sie gerollt wurde. Was einen da angähnt vom Teller, sieht aus wie Krankenhausessen. Ein Fertiggericht aus der Fabrik für die Mikrowelle. Als Nachgeschmack bleibt die Frage, warum macht der das? Warum verkocht Alfons Schubeck, dieser Gigant der Küche, für ein paar schnell verdiente Euro seinen guten Namen? Und damit auch eine von ihm geprägte Esskultur. Es ist nicht nur die Roulade. Sternrecherchen zeigen das Ausmaß der Misere, in die sich der bayerische Kochstar manövriert hat. Es geht um sein Lebenswerk, um ein Stück deutsche Kochgeschichte, vielleicht sogar um Schubecks Freiheit. Der Ärger kommt von drei Seiten. Im Juli 2021, mitten in der Corona-Krise, war Schubecks Münchner Gastrounternehmen mit Restaurants und Läden in die Pleite geschlittert. Eine Folge des Lockdowns mochte man ihm als Entschuldigung zugutehalten. Doch mit den Lokalschließungen allein ist das angerichtete Finanzchaos nicht zu erklären, wie Unterlagen der Insolvenzverwaltung nun zeigen. Das Buchwerk der Schuldnerin, also der Schubecks Party Service GmbH, schrieb der Insolvenzverwalter, sei bereits für die Jahre 2016 und 2017 höchst zweifelhaft, unvollständig und nicht ausreichend belastbar. Erstaunlich sind auch die Summen, die Schubecks Firmen schuldig blieben. Insgesamt geht es nach Stern-Informationen um Forderungen von rund 14 Millionen Euro, die zur Insolvenz angemeldet wurden. Darunter auch Beträge, die sich Schubecks Firmen gegenseitig liehen. Sie wurden vom Insolvenzverwalter bisher nicht anerkannt, weil es Mühe und Zeit kostet, die arg verworrenen Finanzen zu ordnen. Noch ehe zerknitterte Rechnungen und Quittungen sortiert werden konnten, hatte sich derweil das Bundesamt für Justiz bei Schubeck gemeldet. Verfahren Nummer 2. Schubeck ist mit Vorlage seiner Bilanzen dramatisch im Verzug. Seit 2017 legte er keine Jahresabschlüsse mehr vor. Das ist ein Verstoß gegen handelsrechtliche Pflichten und kann Ordnungsgelder nach sich ziehen. Selbst das scheint noch undramatisch im Vergleich zum Ärger, der Schubeck vom Finanzamt droht. Dem Problem Nummer 3. Im November 2021 erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Der Fall betrifft zwei Restaurants, hat aber nicht direkt mit der Insolvenz zu tun. Angeblich geht es um mehr als 2 Millionen Euro, die der Fonse, wie sie Alfons Schubeck in seiner Welt nennen, dem Fiskus dank einer möglicherweise kreativen, vielleicht auch nur schlampigen Buchführung schuldig blieb. Es soll sich nicht um schwarze Kassen handeln, sondern um Abrechnungsallerlei. Das ist kein Gruß aus der Küche, sondern das Hauptgericht. Erhärtet sich der Vorwurf, droht bei einer derart hohen Hinterziehungssumme eine Haftstrafe. Ein deutscher Star-Koch im Knast, das gab es auch noch nie. Schubeck und sein Anwalt wollen, vom Stern konfrontiert, zu den Anklagevorwürfen nicht Stellung nehmen. Zeit, sich den Mann, der am Abgrund taumelt, mal genauer anzusehen. Denn das Interesse an Alfons Schubeck ist, dass er schon immer aussah wie Alfons Schubeck. Ein helles, rundes Gesicht, große Augen, auf dem Kopf etwas schüttere blonde Haare, darunter ein kräftiger, beinahe bäriger Körper, den er früh morgens im eigenen Fitnessraum mit Gewichten trainiert. Schubeck ist heute 72, aber wer ihn schon länger kennt, etwa aus der Johannes B. Kerner Kochshow, anno 2006, wird feststellen, dass ihm dieses Gesicht auch von den Verpackungen der Fertiggerichte, von Tütensuppen, Erfrischungsgetränken und aus TV-Spots vertraut ist. An Schubeck kam man lange nicht vorbei. Es ist ein Gesicht mit einer Tendenz zum Stoischen. Skeptisch beobachtet es die Welt und die Kochtöpfe darin. Schubeck. Kein großer Jubler, kein Aussteller überbordender Regungen, noch nie gewesen. Stattdessen der wortkarge Zweifler, was ihm in Zeiten der Kerner-Koch-Revue stets die Rolle eines Grummlers einnehmen ließ, etwa wenn er vom Teller der Kollegen kosten sollte und als Lob, wenn überhaupt ein »kann man essen« reichen musste. In dieser Zeit stiegen einige Fernsehköche auf und belebten einen Trend wieder, der angefangen hatte in den 50er Jahren mit einem Clemens Wilmenroth und der in den 90er Jahren durch Alfred Biolecks Alfredissimo fortgesetzt worden war. Waren Küchenchefs und Chefinnen wie Schubeck, wie Horst Lichter, Johann Lafer und der damals noch junge Tim Melzer zuvor allenfalls Gastrokritikern und den eigenen Restaurantgästen bekannt, schaute ihnen nun die ganze TV-Nation in die Töpfe, schrieb die Rezepte mit und nahm sich vor, beim nächsten Besuch im Süden unbedingt mal am Platzl oder beim Lafer einzukehren. Und das nicht, weil das Essen so einzigartig gewesen wäre, sondern weil der Koch im Fernsehen war. Aus ordentlichen oder auch guten Köchen wurden prominente Küchendirigenten, wurden Stars. Das wirkte. Vor allem bei den Köchen, die ihren Namen wie einen Teig ausrollten, zu Geld machten und immer seltener selbst am Herd standen, getreu dem Bonmot von Pont Bocuse. Ich koche nicht mehr. Ich trinke Champagner und zähle Geld. Von da an, so sieht es aus, lebten sich Schubeck und ein paar andere in den Irrtum hinein, ein guter Wirt sei auch ein guter Betriebswirt. Und wer ein Kalbskarree oder einen Saibling zubereitete, müsse doch auch ein ganzes Gastroreich managen können. Das Kapital sahen sie zuvorderst in sich selbst. Und die Gäste kamen ja. Erst in eins, dann in zwei, bald in drei Restaurants. Am Ende in ihre ganze bunte kulinarische Welt. Unter den vielen, die hoch hinaus wollten, wähnte sich Alfons Schubeck ganz oben. Im Entertainment war viel Platz für diese Art Gourmedianten. Hinzu kam sein Revier, Bayern, mit der Landeshauptstadt München. Diese geldschwere Bussi-Society also, die Kaviar wie Marmelade löffelte und Trüffel hobelte, als wären sie Parmesan. Und die in München aus Mangel an geistiger oder künstlerischer Prominenz eben ihre Dienstleister zu Ikonen hochadelte. Den Starfriseur Gerhard Meyer, den Star-Feinkostler Gerd Käfer und, Anfang der 90er Jahre, den Starkoch Eckhard Witzigmann mit seinem Restaurant Aubergine. Damals schon in der Küche Alfons Schubeck, der clever zupackte und gern übernahm, als Witzigmann 1993 nach einem Kokainskandal die Konzession für den Gourmet-Tempel verlor. Das alles, die prominenten Überhitzung Münchens, diese Kiroyal-Kultur, die Helmut Dietl in seiner TV-Serie karikierte, muss der Heißdampf gewesen sein, der Schubeck die Sinne vernebelte und annehmen ließ, es reiche bereits aus, in blütenweißer Kochjacke eine Stulle mit getrüffelter Gänseleber zu veredeln. Wer als ein solcher Maestro gefeiert wird, geht nicht fehl. Oder? In sagenhafter Betriebsamkeit schubeckte er sich fortan ein Reich zusammen, bestehend aus einigen Restaurants, Partyservice und Chefküche für die Mannschaft des FC Bayern München, aus Kochschule, Theatro, Feinschmeckerzelt, einem Gewürzhandel und natürlich den Kochstunden im Fernsehen. Als Spitzenkoch garte Schubeck im Bayerischen Rundfunk und bei der Küchenschlacht im ZDF. Er war ein Werbeträger für sich selbst, stets im Licht. Der Fernseh, halt, ja mai. Schubeck wurde einer der reichsten Köche Deutschlands. Sein Imperium am Platzl, einer Straßengabelung im Zentrum von München, zählte zu den 100 größten der Branche. Aus all seinen Küchen und dem Catering kamen in guten Jahren schon mal mehrere hunderttausend Menügänge auf die Tische. Je nach Saison sorgten 200 bis 250 Mitarbeiter dafür, dass die Maschine lief. Auf gut 22 Millionen Euro jährlichen Umsatz kam der Betrieb einst, verschlang allerdings immense Kosten. So soll Schubeck zwischen 4 und 5 Millionen Euro in die Ausstattung seiner Lokale investiert haben, wie das Manager-Magazin berichtete. Die monatlichen Mieten all seiner Lokale und Geschäfte lagen bei geschätzten 100.000 Euro. Besonders am berühmten Platzl konnte man sich dem prominenten Koch kaum entziehen. Neben dem Hofbräuhaus serviert er in seinen Südtiroler Stuben gediegen hochpreisige Küche. Im Keller darunter betreibt er eine Kochschule. Schräg gegenüber liegt das Restaurant Orlando mit angeschlossener Orlando Bar, das aber mittlerweile geschlossen ist. Rechts davon noch sein Gewürzgeschäft, geöffnet. Links die Schubeck-Eisdiele, auch die heute geschlossen. Schubeck selbst gibt es stillstehend eigentlich gar nicht. Stattdessen läuft er zwischen seinen Lokalen herum wie ein Mime seiner selbst. Grußküsst Stammgäste, segnet Speisekarten ab, erzählt Anekdoten. Manche mag Schubecks Art bescheiden oder servil erscheinen, doch in den Räumlichkeiten wird der Ruhm des Umtriebigen allzu gern ausgestellt. Schon beim Eintreten in die Südtiroler Stuben funkeln um die 20 Pokale und weitere Preise aus Glas und Acryl. Daneben hängen Urkunden verschiedenster Art. Mit Kochen haben manche der Auszeichnungen wenig zu tun, dafür viel mit ihm. Alfons Schubeck, lebende Legende, steht auf einer Statuette in Form einer gläsernen Flamme. Daneben ein Mini-Fußball mit FC Bayern-Motiv auf einem Marmorsockel. Schubeck und der Rekordmeister. Das ist, schon klar, eine Liga. In den Südtiroler Stuben fühlt man sich wie auf Zeitreise in die 80er Jahre, als Hauptgänge noch unter silbernen Hauben serviert wurden. Die Einrichtung wirkt, als hätte Rudolf Mooshammer ein alpines Disneyland geplant. Königsblauer Teppichboden, goldfarbenbestrahltes Fresko an der Decke, Gebirgspanorama an der Wand. Im oberen Restaurantbereich, einer Art Empore, sind die Tische an einem Mittag im Januar nicht eingedeckt. Aus Wandlautsprechern weht Fahrstuhlmusik. Derweil starrt das Personal meistens Löcher in die Luft. Am Montag hatten wir 500 Euro Umsatz insgesamt, verrät einer von ihnen. Und auch beim nächsten Besuch, 3 Monate später im April, fast keine Gäste. Das Essen wenigstens ist solide gut. Vieles angebeiert, wie das gebackene Weißwurststrudel auf Linsengemüse. Zum Nachtisch darf zwischen Apfelstrudel mit Vanilleeis und Kaiserschmarrn mit Apfelmus gewählt werden. Durchschnittlicher Preis für 3 Gänge inklusive einer Flasche Wasser gut 70 Euro. Wann der Chef persönlich erscheint, ist nicht vorhersehbar. Er kommt, wann er kommt. Aber sehen kann man ihn auf den Toiletten, wo Fotos hängen, die Schubeck neben wenig bekleideten jungen Frauen zeigen. Beim Austernessen, beim Spargelstechen, beim Abseifen im Weinbottich, einmal auch mit einer barbusigen Nixe in den Armen. Männerfantasien einer vergangenen Zeit. Dass in den Südtiroler Stuben der Betrieb überhaupt weiterläuft, liegt an Schubecks Sohn David Z., 25, der das Restaurant samt Gewürzhandel und Partyservice aus der Insolvenzmasse übernommen hat. Er benannte alles in Schubecks Company GmbH um. Die Finanziers dahinter blieben ungenannt. Der Vater ist jetzt Mitarbeiter in seinem eigenen Lebenswerk. Schubeck sei ungemindert engagiert, sagt ein Vertrauter, aber halt nicht mehr Geschäftsführer. Die Zahlungsunfähigkeit hatte der Koch im Sommer 2021 mit dem Lockdown begründet. Nachdem die vollmundig angekündigten Staatshilfen bei mir bis heute ausgeblieben sind, muss ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden, teilte er mit. Dabei verschwieg Schubeck tunlichst, dass die Gründe für das Scheitern nicht nur beim Staat, sondern wohl auch bei ihm selbst zu suchen sind. So schreibt der Insolvenzverwalter zu Schubecks Catering-Sparte in einem Bericht vom Juli 2021: Nach all dem ist zum jetzigen Stand höchst zweifelhaft, ob die Schuldnerin ihren handels- und steuerrechtlichen Pflichten im Bereich der Buchhaltung ordnungsgemäß nachkommt. Ein Insider sagt, da war keiner, der das überblickte. Ein anderer meint, bei Schubeck wäre kaufmännischer Support nötig gewesen. Und Maurice Kriegs, sein ehemaliger Küchenchef, sagt, sein Chef habe sich in organisatorischen Fragen oft überschätzt. So sei ihnen in den Südtiroler Stuben vor Jahren sogar einmal der Strom abgedreht worden, weil alle Mahnungen des Stromversorgers ignoriert worden seien. Im Zuge der Insolvenz kommt nun auch heraus, dass Schubeck seine Firmen auf dem Papier zwar separat führte, die Aktivitäten in Wirklichkeit aber miteinander vermischte. Gehört doch ohnehin alles Schubeck, mag man denken, aber so funktioniert Buchhaltung nicht. Und mit eben jener sei Schubeck zuletzt wohl heillos überfordert gewesen, sagen Insider. Strafrechtlich riskant wird die Sache allerdings, wenn der Koch nicht nur schlampig agiert hat, sondern wenn er versucht haben sollte, bei der internen Abrechnung kreativ Löcher zu stopfen. Auch dazu finden sich in Unterlagen aus der Insolvenzverwaltung Hinweise. Die Daten zum Partyservice etwa seien unplausibel, befindet der Verwalter im ersten Bericht, da sie über verbuchte Verbindlichkeiten von gut 1,8 Millionen Euro hinaus offenkundig zu wenig Materialeinsatz aufweisen. Anders ausgedrückt, die Lage bei der Eventfirma muss noch dramatischer gewesen sein als ursprünglich dargestellt. Wurden die Kosten für den Einkauf gezielt woanders verbucht? Und wo? Schubeck lässt Anfragen hierzu unbeantwortet. Ob Alfons Schubeck auf seine alten Tage nochmal mit einem Neustart aus dem Finanzchaos herausfindet, wie er selbst hoffnungsvoll erklärte, oder ob ihn all die Querelen ins Gefängnis bringen, muss das Landgericht München entscheiden. Noch ist offen, ob es zu einem Steuerprozess kommt. Eine Haftstrafe wäre wohl das Ende dieser mehr als 5 Jahrzehnte währenden Legende. Es ist die Karriere eines Mannes, der 1949 als Alfons Karg im oberbayerischen Traunstein geboren wurde. Der junge Karg wuchs im Chiemgau auf und hatte zunächst eher lustlos eine Lehre als Fernmeldetechniker gemacht. Wie er zu seiner neuen Identität kam und dazu Koch zu werden, erzählte er dem Stern vor Jahren ausführlich. Um ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, hatte ich in einer Kapelle auf Dorffesten Gitarre gespielt. Die Combo, die Scalas, trat eines Tages auf einer Feier in einem Gasthaus im benachbarten Waging am See auf. Beim Auszahlen unserer Gage lernte er den Besitzer kennen, Sebastian Schubeck. Der Alte hatte ein großes Wirtshaus und ein riesiges Anwesen mit Strandabschnitt und Campingplatz, aber keine Erben, die den Betrieb übernehmen hätten können. Er fragte mich völlig überraschend, ob ich Talent für die Gastronomie hätte. So schilderte es Alfons Schubeck. Und er gab mir den Rat, auf die Hotelfachschule in Bad Reichenhall zu gehen. Das gefiel mir. Karg fand seine Berufung und der Senior einen Nachfolger. Mit 20 ließ sich Alfons adoptieren und nahm den Namen des Ziehvaters an. Mir war es recht. Ich hatte Hunger auf was Neues und fühlte mich wie verwandelt. Ohne Französischkenntnisse machte er sich nach Paris auf, arbeitete danach in Salzburg und London. Die Gesellenprüfung übersprang er. Mit 30 machte er den Meister. Doch Schubeck hielt es nicht bei Boeuf Bourguignon und Fouillegas. Ich dachte, koche ich jetzt hinter Witzigmann her oder schaffe ich es, mit regionalen Produkten ins vordere Drittel zu kommen, erzählte er einmal im Playboy. Zurück in Waging poliert Schubeck Junior das Kurhaus Stüberl von Schubeck Senior auf und bringt dessen Küche auf Niveau. Bald speisen nicht nur Camping- und Kurgäste am See. Sein Ruf lockt die Haute-Volée der Sport- und Unterhaltungswelt. Beckenbauer, Breitner, Cordalis, Schwarzenegger, solche Namen. Glücklich seien die Gäste über die kulinarische Rückbesinnung aufs Lokale gewesen, sagt Schubeck. Endlich einmal kein Lachs, endlich keine Gänseleber. Schubeck serviert Dammhirschrücken im Pfannerkuchermantel, also Pfannkuchen. 1983, nach nur 3 Jahren in der oberbayerischen Provinz, erkocht er den ersten Michelin-Stern. Goldene Jahre. Ihnen folgen Gierige. Denn schon damals tat sich Schubeck schwer damit, Maß zu halten. Er wurde Werbeträger für Industriewurst und McDonald's. Eigentlich das Gegenteil von Qualitätsküche. Einmal musste sich Schubeck sogar Etikettenschwindel vorhalten lassen. Herausgekommen war, dass die hausgemachte Landpastete, die seinen Namen trug, nicht hausgemacht war und der original bayerische Leberkäse aus Bottrop stammte. Auch die Zutaten aus seinem Gewürzsortiment, darunter fantasievolle Kreationen wie ein Sexgewürz, entwarf er zwar angeblich selbst, ließ die teuren Dosen aber vom Massenhersteller Fuchs befüllen. Um das Sexgewürz gab es dann auch noch eine gerichtliche Posse, weil ein Verband wegen Irreführung klagte. Und auch ein Blogger beklagte, das Pulver hätte zu keinerlei feurigen Effekten im Ehebett geführt. Das Verfahren wurde eingestellt. Schubeck verteidigte sich, es handle sich nur um eine etwas frivole Anspielung, ohne jegliches Wirksamkeitsversprechen. Aber ob Erotik-Paprika, gewürztes Nudelwassersalz oder geschmacksarme Fertiggerichte. In der Küchenbranche halten das viele für den Ausverkauf des guten Namens. Schubeck konterte solche Kritik meist aus der »Ihr könnt mich mal« Ecke. »Wir leben nicht in einem Land der Gönner, sondern der Neider«, grantelte er einmal. Und auch auf dubiose Geschäftemacher ließ Schubeck sich ein. Wilde Anlagedeals über Monaco und Montreal trieben ihn in den 90er Jahren schon einmal kurz an den Rand des Ruins. Am Ende war Schubeck um eine stattliche Summe und einige Freundschaften ärmer. Denn er hatte bei seiner vermögenden Klientel persönlich für die Millionenzockerei geworben. Ein Betrugsverfahren gegen ihn wurde eingestellt. Wegen Untreue und Steuerdelikten kassierte Schubeck seinerzeit aber einen Strafbefehl. »Ich war ein Depp«, sagte er damals über seine Verstrickungen dem Stern. Die unschöne Episode wirkt bis heute nach. Denn eigentlich müsste Adoptivsohn Alphonse Stein reich sein. Man denke nur an das wertvolle Anwesen am See. Ist er aber nicht. Denn die Schulden beim Fiskus und bei anderen brachten ihn wohl auch um sein Erbe. Über die Hintergründe ist bislang wenig bekannt. Sternrecherchen zeigen, inmitten der finanziellen Turbulenzen sortierte der Kurhauseigentümer Sebastian Schubeck, der damals noch lebte, seinen Nachlass neu. Bevor der Besitz womöglich an Gläubiger fallen konnte, verzichtete Alphons Schubeck laut notarieller Urkunde auf den gesetzlichen Erbanteil. Ob er dies freiwillig tat oder auf Druck, ist nicht bekannt. Er selbst will dazu nichts sagen. Fest steht, mit dem Tod des Alten ging das Campingareal nicht an Finanzzocker Fonse, sondern an einen Hotelier aus der Nachbarschaft, der es seitdem führt. Und Schubeck? Strauchelt nicht nur über Gelddinge, sondern ist bei vielem, was er tut, heute schlichtweg nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das kochende und essende Deutschland hat sich weiterentwickelt. Die opulente Gourmetküche taugt in Lokalen kaum mehr zum Spesenmachen. Und die Köchegeneration um Melzer, Raue und Hensler turnt zwar auch durch die TV-Programme, hat aber verstanden, dass es in diesen Shows in erster Linie um Unterhaltung und weniger um Rezepte geht. Bleibt Schubecks Teatro, auch so eine Restidee aus alten Zeiten. Essen als Zirkus. Während Künstler Tauben und Papageien weg und wieder hervorzaubern, nimmt Münchens beliebtester Sternekoch das Publikum mit auf eine kulinarische Reise in die Welt der Gaumenfreuden, wie es in der Werbebroschüre heißt. Und was dann getrüffelte Kartoffelsuppe und Rinderschmorbraten bedeutet. Zum Ende der Show wirft sich Schubeck persönlich ins Zeug. Allerdings nicht am Herd, sondern mit einem Mikro in der Hand. Er singt. Im Flyer steht das Motto des Abends. Es lautet: The show must go on. Fragt sich nur, wo? Johannes Röhrig recherchierte am Münchner Platzl. Jochen Siemens probierte das Fertiggericht und Mitarbeiterin Heike Kottmann aß bei Schubeck zu Mittag. Fact-Checking, Andreas Mönnich. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8 LXXX.